Marcel Sternberger war ein Mann von fast 50 Jahren, mit weißem buschigen Haar und arglos braunen Augen. Er wohnte in Amerika, kam eigentlich ursprünglich aus Ungarn. Marcel nahm immer den 9:09 Long Island Railroad Zug von seinem Vorstadthaus nach Woodside, New York, wo er eine U-Bahn in die Stadt nahm. Am Morgen des 10. Januars 1948 bestieg Sternberger wie gewohnt um 9:09 den Zug. Doch unterwegs beschloss er plötzlich, seinen ungarischen Freund Viktor Laszlo zu besuchen, der in Brooklyn lebte und krank war. Nachdem er seinen Freund besucht hatte, stieg er in die U-Bahn, um zur Arbeit zu fahren, und Folgendes ist ihm passiert. Die U-Bahn war überfüllt und es schien keine Chance auf einen Platz zu geben, aber gerade als ich hereinkam, sprang ein Mann auf, der an der Tür saß, und ich nahm seinen Platz ein. Ich habe lange genug in New York gelebt, um mit Fremden kein Gespräch anzufangen. Aber als Fotograf habe ich eine seltsame Angewohnheit, und zwar die Gesichter von Menschen zu analysieren. Und ich war beeindruckt von den Merkmalen des Fahrgastes zu meiner Linken. Er war wahrscheinlich Ende 30, und als er aufblickte, schienen seine Augen einen verletzenden Blick zu haben. Er las eine ungarische Zeitung und etwas veranlasste mich, auf Ungarisch zu sagen: "Ich hoffe, es macht dir nichts aus, wenn ich mir deine Zeitung ansehe." Der Mann scheint überrascht zu sein, in seiner Muttersprache angesprochen zu werden. Aber er antwortete mir höflich: "Du kannst gern meine Zeitung lesen. Ich werde sie später lesen." Während der Fahrt in die Stadt hatten wir ein Gespräch. Er sagte, sein Name sei Bela Paskin. Und zu Beginn des Zweiten Weltkriegs war er in ein deutsches Arbeitskommando gesteckt und in die Ukraine geschickt worden. Später wurde er von den Russen gefangen genommen und bei der Bestattung der deutschen Toten eingesetzt. Nach dem Krieg legte er hunderte von Kilometern zu Fuß zurück, bis er zu seinem Zuhause in Debrecen, einer Großstadt im Osten Ungarns, erreichte. Als er in die Wohnung ging, in der er und seine Frau einst lebten, waren nur fremde Leute drin und keiner von ihnen hatte jemals etwas von seiner Familie gehört. Als er voller Trauer wegging, rannte ihm ein Junge hinterher. Das Kind war der Sohn von einem alten Nachbarn von ihm. Und so ging Bela in das Haus dieses Jungen und sprach mit seinen Eltern. "Deine ganze Familie ist tot", sagten sie ihm. "Die Nazis haben sie und deine Frau nach Auschwitz gebracht." Paskis gab alle Hoffnung auf. Im Oktober 1947 gelang es ihm, in die Vereinigten Staaten auszuwandern, nur 3 Monate, bevor ich ihn traf. Die ganze Zeit, in der er gesprochen hatte, dachte ich immer wieder, diese Geschichte, sie kommt mir irgendwie vertraut vor. Eine junge Frau, die ich vor kurzem in einem Haus von Freunden getroffen hatte, war ebenfalls aus Debrecen gekommen. Sie war nach Auschwitz geschickt worden. Von dort war sie zur Arbeit an einer deutschen Munitionsfabrik versetzt worden. Ihre Verwandten wurden in den Gaskammern getötet. Doch sie wurde von den Amerikanern befreit und 1946 nach Amerika gebracht. Und ihre Geschichte hatte mich damals so bewegt, dass ich ihren Namen und ihre Adresse und auch ihre Telefonnummer aufgeschrieben hatte. Doch es schien unmöglich zu sein, dass eine Verbindung zwischen diesen beiden Personen geben könnte. Und so fummelte ich ängstlich in meiner Jackentasche nach einem Adressbuch, schlag es auf und fragte Paskin: "War der Name deine Frau Maria?" Er wurde blass. "Ja", antwortete er. "Woher wusstest du das?" Ich sagte zu ihm: "Komm, steig mit mir aus in dieser Station." Und so nahm ich ihn am Arm und führte ihn zu einer Telefonzelle. Und es schien, als ob Stunden vergingen, bevor Maria ans Telefon ging. Als ich endlich ihre Stimme hörte, sagte ich ihr, wer ich bin, und bat sie, ihren Mann zu beschreiben. Sie schien von dieser Frage überrascht zu sein, gab mir aber eine genaue Beschreibung von ihrem Mann. Dann fragte ich sie, in welcher Straße sie in Debrecen gewohnt hatte, und sie sagte mir die Adresse. Und so wandte ich mich an Paskin und sagte: "Hast du und deiner Frau in dieser Straße gelebt?" "Ja", rief er aus. Und so war er weiß wie ein Laken und fing an zu zittern. Versuch ruhig zu bleiben, forderte ich ihn auf. Etwas Wunderbares wird dir gleich passieren. Hier nimm das Telefon und sprich mit deiner Frau. Er nickte mit dem Kopf in stummer Verwirrung. Seine Augen strahlten vor Tränen. Er nahm den Hörer und hörte einen kurzen Moment die Stimme seiner Frau zu. Und dann schrie er, Maria, das ist Maria. Und er fing an, hysterisch zu murmeln. Bela weinte wie ein Baby und sagte immer wieder, es ist meine Frau, ich gehe zu meiner Frau. Bela Paskins Wiedersehen mit seiner Frau war ein Moment, der so ergreifend war, dass weder er noch Maria sich ganz genau an jedes Detail erinnern konnten. Es war wie ein Nebel vor ihnen. Aber war es ein Zufall, dass Marcel Sternberger plötzlich seine Routine wechselte und einen Freund besuchte? Dass er damit eine andere U-Bahn-Linie nahm, die noch nie zuvor gefahren ist? War es Glück, dass Bela Paskis neben Sternberger saß und eine ungarische Zeitung las? Viele würden sagen, dass es nur ein Zufall war. Doch wir lesen in der Bibel, dass Gott alles vorherbestimmt hat und alles nach seinem Wohlgefallen ausführt. Und das Thema meiner Predigt, und um das geht es auch heute in unserem Predigttext, habe ich mit einer Frage formuliert. Glaubst du an die Vorherbestimmung? Glaubst du an die Vorherbestimmung? Und wir haben schon die Bibelstelle gelesen. Es ist ein langer Text, 1. Samuel 9, 1 bis Kapitel 10, Vers 16. Und 1. Samuel 9 ist nicht einfach nur eine Geschichte für die Geschichtshistoriker. Gott offenbart uns durch sein Wort und durch das Alte Testament, wer er ist oder wer wir Menschen sind und vor allem, wer Gott ist. Gott offenbart uns durch die Geschichte des Alten Testaments seinen Erlösungsplan für seine Kinder. Und was wir heute machen, ist aus dem Wort Gottes Trost zu schöpfen. Wir sehen, dass durch das menschliche Handeln, was so zufällig scheint, Gott alles vorherbestimmt hat und seine Herrschaft und Souveränität offenbart. Gott ist es, der seinen Willen ausführt. Und wir kommen zu unserem allerersten Punkt, die Vorsehung oder die Vorherbestimmung. Und das ist der ganze Abschnitt von Vers 1, Kapitel 9, Vers 1 bis 27. Die Vorsehung. Wir lesen in den ersten Versen, es war aber ein Mann von Benjamin. Und wenn wir allein diesen ersten Vers betrachten oder die ersten zwei Verse betrachten, dann kommt dir das vielleicht ein bisschen bekannt vor. Es ist nämlich ein ganz ähnlicher Anfang, wie wir es schon im 1. Samuel 1, Vers 1 gelesen haben. Der Autor von 1. Samuel beginnt sozusagen einen neuen Abschnitt, den wir uns anschauen. Das letzte Mal in Kapitel 8 gewährte Gott dem Volk oder dem Ältesten vom Volk Gottes ihre Bitte nach einem neuen König. Doch es wird kein neuer König sofort eingesetzt, sondern Samuel schickt die Ältesten nach Hause. Und jetzt lesen wir, es war aber ein Mann von Benjamin, sein Name war Kis, ein Sohn Abiels, des Sohnes Zerochs, des Sohnes Bechoras, des Sohnes Afiachs, des Sohnes eines Benjaminitas, ein angesehener Mann, der hatte einen Sohn namens Saul. Und wir sollten unsere Aufmerksamkeit nicht so sehr auf Kis legen, obwohl sehr viel über ihn berichtet wird, allein in den ersten Versen, sondern er wird nur erwähnt wegen seinem Sohn Saul. Und vielleicht hast du gerade den Gedanken, Moment mal, mir kommt doch irgendwas bekannt vor. Vater, Sohn? Wir hatten doch einige Dinge oder einige Geschichten schon in den ersten 8 Kapitel. Einige Vater-Sohn-Geschichten. Wenn wir uns zum Beispiel Eli anschauen, Eli und seine Söhne. Auch das ist eine Vater-Sohn-Geschichte, die eigentlich kein gutes Ende nimmt. Oder die Geschichte von Samuel und seinen Söhnen. Und auch diese Geschichte hat kein gutes Ende. Und dann haben wir heute den Herrn Kis und seinen Sohn Saul. Es scheint ein ganz normaler Tag auf der Farm von Kis zu sein. Es ist keine kleine Farm, es ist eine große Farm, auf der mehrere Tiere und Häuser stehen, auf dem Bedienstete arbeiten. Denn Kis ist ein angesehener oder ein vermögender Mann, je nachdem, welche Übersetzung man nimmt. Doch dieser normale Tag oder dieser Tag, der so normal begonnen hatte, scheint sich zu ändern durch eine Nachricht. Du siehst gerade, wie ein Diener vom Feld zu Kis rennt, voller Schweiß und außer Atem, sagt er zu seinem Herrn Kis, Herr Kies, die Eselinnen, sie sind abgehauen und sind verloren gegangen. Und du siehst, wie Kies da sitzt und er macht sich gerade seine Gedanken, was soll er am besten tun? Und so ruft er seinen Sohn Saul, komm mal her, Saul, mach dich auf mit deinem Knechten oder mit deinen Burschen und suche die Eselinnen. Und ich denke, es war damals nichts Außergewöhnliches, dass Tiere abgehauen und dann verloren gegangen sind auf einem Bauernhof. Ich denke, das passiert heute noch. Jesus selbst erzählt auch von einem Gleichnis, von einem verlorenen Schaf. Und da gebraucht er natürlich ein bekanntes Bild, um eine unbekannte Wahrheit oder eine Wahrheit den Leuten zu lehren. Also es war bekannt, dass Tiere verloren gehen, abhauen und verloren gehen. Und als zukünftiger Erbe der ganzen Farm macht sich Saul mit seinem Burschen auf, um diese Eselinnen zu suchen. Doch bevor wir weitergehen in der Geschichte, lasst uns diese Frage noch beantworten. Scheint Saul ein ganz normaler junger Mann zu sein? Was sagt uns der Text in Vers 2 über Saul? Saul war ein stattlicher und schöner Mann. Als Mann, da sagt man, Herr, schön, was ist schon schön? Es war keiner schöner in Israel als Saul, heißt es. Und wenn es damals einen Wettbewerb geben würde, wer der schönste Mann in Israel ist, würde Saul Mr. Israel sein. So bezeichnet es Ralph Davis, ein Bibelkommentator. Doch nicht nur seine überragende Schönheit wird in diesem Vers erwähnt. Und das sage ich jetzt nicht, damit wir Männer uns kleiner und schwacher fühlen, sondern es wird auch noch seine Größe hier hervorgehoben. Er war ein Kopf größer als der größte Israelit zu der damaligen Zeit. Ich denke, wir können da nicht mitkonkurrieren mit seiner überragenden Schönheit und seiner überragenden Größe. Doch ich denke, der Autor erwähnt es, damit wir ein gutes Bild von Saul haben. Und dieses Bild behaltet dir im Kopf. Denn wir werden später darauf zurückkommen. Doch lass uns nun weitergehen in der Geschichte. So, dieser überragend schöne und große Saul geht mit seinem Knaben, um diese verlorenen Esel zu finden. Der erste Tag beginnt. Sie gehen zuerst durch das Bergland Ephraim und durchqueren das Gebiet von Salisa. Aber nirgendwo ist ein Anzeichen von den Eselinnen. Sie legen sich hin, sie schlafen, sie ruhen sich aus, sie stärken sich. Sie gehen weiter und durchqueren das Gebiet von Salim. Aber auch hier keine Spur von den verlorenen Eselinnen. Und so legt sich Saul mit seinem Burschen wieder hin. Sie ruhen sich aus, sie nehmen Proviant und sie reisen weiter in das Gebiet von Benjamin. Und auch hier nichts und wieder nichts von den Eselinnen. Wir wissen nicht, wie viele Leute Saul mit dem Burschen befragt hat. Wir wissen nicht, wie viele Städte, Felder oder Wälder sie durchsucht haben. Wahrscheinlich immer müder von ihrer Reise und ohne Essen, das sagt ja Saul, sagt er zu seinem Burschen, komm, komm, lass uns wieder umkehren, damit nicht mein Vater die Eselin sein lässt und sich um uns Sorgen macht. Und so vervollständigt sich das Bild von Saul. Saul ist nicht in der Lage, die verlorenen Eselinnen zu finden. Und Saul ist an einem Punkt, wo er aufgibt, das Verlorene zu suchen. Die Mission, diese Eselinnen zu finden, scheint wohl gescheitert zu sein. Aber der uns unbekannte Bursche von Saul hat noch eine Idee. Er ist noch nicht bereit aufzugeben, das lesen wir in Vers 6. Sieh doch, es ist ein Mann Gottes in dieser Stadt und er ist ein ehrwürdiger Mann. Alles, was er sagt, trifft sicher ein. So lasst uns nun dorthin gehen, vielleicht gibt er uns Auskunft über unseren Weg, den wir gehen sollen. Saul und sein Bursche befinden sich im Gebiet Zuf, vor der Stadt, in dem ein Prophet Gottes ist. Ist das nicht ein guter Zufall? Wir wissen nicht genau, warum Saul denkt, dass man einem Propheten etwas geben muss. Er sagt, einige Ausleger, und da bin ich auch der Meinung, deuten darauf hin, dass es ein Anzeichen dafür war, dass Saul nicht weiß, dass ein echter Prophet keinen Lohn annehmen wird. Israels Schriftpropheten drücken nämlich Verachtung gegenüber denen aus, die für Geld prophezeien. Das lesen wir in Micha Kapitel 3, Vers 5 und auch Vers 11. Micha 3, Vers 5 und Vers 11. Saul weiß also nichts über diesen Propheten. Er weiß nicht, dass dieser Prophet oder dass es einen Prophet in dieser Stadt gibt. Er weiß nicht, dass er keinen Lohn annehmen wird. Das Einzige, was Saul weiß, ist, dass er nichts hat, um diesem Propheten etwas zu geben. Und so scheint die Hoffnung, die der Bursche gerade Saul gegeben hatte, wieder verloren zu sein. Das war's wohl mit der Suche nach diesen Eselinnen. Doch auch hier nimmt die Geschichte eine interessante Wendung. Der Bursche hat etwas dabei. Was für ein Zufall. In Vers 9 finden wir den Einschub, dass ein Prophet auch ein Seher genannt wird. Das ist wichtig, wenn wir dann später sehen, wo Saul sagt, lass uns zu diesem Seher gehen. Das ist einfach ein Synonym, das gebraucht wird und deswegen dieser Vers 9 dazu. Saul und der Bursche sind also auf dem Weg zu diesem Propheten, um ihn zu treffen. Und auf ihrer Reise begegnen sie, bevor sie in die Stadt reingehen, Mädchen vor der Stadt und so fragen sie nach dem Seher. Ich weiß nicht, wie die Mädchen sich verhalten haben, wenn sie Saul, diesen hübschen jungen Mann, gesehen haben. Vielleicht waren sie schüchtern. Doch sie sagen ihm, oder Saul fragt zu ihnen, ist der Prophet in diese Stadt? Oder wo ist der Prophet? Und die sagen zu ihm, der Prophet ist heute in die Stadt gekommen. Beeilt euch und ihr werdet ihn treffen, bevor er auf den Berg geht. Sie beeilen sich und gehen in die Stadt hinein. Und wen treffen sie da? Gerade noch rechtzeitig treffen sie den Richter und Propheten Samuel. Doch wenn du denkst, dass Saul jetzt ein Licht aufgeht, dass er vor Freuden springt, ach Samuel, du bist dieser Prophet, von dem mein Bursche spricht, zu dem wir gehen sollen, dann hast du dich geirrt. Denn wir lesen in Vers 18, und Saul traf zu Samuel im Stadttor und sprach, sage mir doch, wo ist hier das Haus des Seers? Der Bursche, der bei Saul war, der wusste über Samuel als Propheten Gottes Bescheid. Der Bursche wusste, dass Samuel in dieser Stadt ist. Doch Saul hatte keine Ahnung. Und die Geschichte scheint so, dass durch verschiedene Zufälle oder Glücksphasen alles einen gewissen Lauf nimmt. Doch wie kann ich jetzt sagen, dass alles nach der Vorsehung Gottes passiert, dass die Bibel über eine Vorherbestimmung spricht, dass dieser Text genau darüber spricht und uns offenbart, diese Lehre. Scheint nämlich alles so gewöhnlich zu sein. Wer würde denken, dass da irgendwas geplant war? Es sieht so aus, als ob Saul mit seinem Burschen losgeht, um die verlorenen Eseln zu suchen. Und nicht, dass Saul eigentlich seinen Weg zu Samuel nimmt, um eingesegnet oder eingesalbt zu werden als Fürst über Israel. Woher wissen wir also, dass es Gottes Vorsehung war? Die Antwort findest du in den Versen 15 bis 17. Lasst uns gemeinsam reinschauen und einen Teil davon lesen, die Verse 15 bis 17 im Kapitel 9. Aber der Herr hatte einen Tag zuvor, ehe Saul kam, Samuels Ohr geöffnet und zu ihm gesagt, morgen um diese Zeit will ich einen Mann aus dem Land Benjamin zu dir senden, den sollst du zum Fürst über mein Volk Israel salben. Und diese drei Verse sind eigentlich die Einleitung zu unserer Geschichte. Sie haben nicht wirklich was mit der Fluss der Geschichte zu tun. Denn Vers 14, da lesen wir, dass Saul mit seinem Burschen in die Stadt geht. Und ab Vers 18 lesen wir, dass Saul den Samuel im Stadttor trifft. Das ist die Geschichte, das ist der natürliche Verlauf dieser Geschichte. Die anderen Verse dienen dir, um zu verstehen, dass alles nach Gottes Willen passiert. Dass Gott alles vorherbestimmt hat. Denn wir lesen, dass Gott einen Mann zu Samuel sendet. In Vers 16. Und ich denke, dieser Vers, diese Wahrheit wirft einen ganz anderen Blick auf die Geschichte. Wirft ein ganz anderes Licht auf die Geschichte. Was nach Misserfolg, nach Zufällen oder nach Glück aussah, war alles unter der Kontrolle Gottes, um eins zu tun, seinen Plan und seinen Willen auszuführen. Diese drei Verse sind die Schlüsselverse dieser Geschichte. Diese Führung Gottes hat etwas mit der Salbung des Fürsten von Volk Israel zu tun, offenbart Gott Samuel. Er wird nicht erwähnt oder hier wird nicht erwähnt, dass Samuel ihn zum König salben wird, sondern zum Fürsten. Und ich denke, das ist wichtig, ein wichtiger Hinweis für uns, dass Gott immer noch der wahre König seines Volkes bleibt. aber er gibt ihm einen Fürsten nach ihrer Bitte, nach der Bitte des Volkes, der Ältesten vom Volk. Als wir begonnen haben, unsere Predigtreihe in 1. Samuel, da haben wir gesehen, dass Hannah bei Gott um Samuel gebeten hat oder um ein Kind gebeten hat. Und Samuel, der Name, bedeutet von Gott erbeten. Saul bedeutet einfach nur erbeten. Das Volk hat von Gott einen Führer erbeten. Und zwar, um wie die anderen Völker zu sein. Um nicht diese besondere Stellung vor den anderen Völkern zu haben, dass Gott ihr König ist. Und Gott gibt ihnen diesen Fürsten Saul, diesen Erbetenen. Es ist zwar alles noch geheim, aber ich denke, du kannst dir gut vorstellen, dass Saul ein Mann nach den Herzen der Menschen ist. Stell dir vor, was das Volk denken würde, wenn ein kleiner, ein schwacher Mann zu einem König oder zu einem Fürst gesalbt wird. Was würde das Volk denken oder vielleicht sogar sagen? Das soll unser König sein? Er soll uns in Kriege führen? Er soll unsere Schlachten gewinnen? Doch wenn Saul zum König gesalbt wird, dann würden alle nur staunen. Der Schönste unter ihnen, der Größte unter ihnen, er soll unser König sein. Und ich hoffe, du erinnerst dich noch an dieses Bild, was wir uns angeschaut haben in Vers 2. Dieser schöne, große Saul. Es geht um die Vorsehung Gottes für sein Volk. Er beginnt von Anfang an der Geschichte in Kapitel 9 und führt alles aus. Und in Sprüche 16, Vers 9, da lesen wir, dort steht Sprüche 16, Vers 9, ich denke, das ist ein bekannter Vers, das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus, aber der Herr lenkt seine Schritte. Oder Sprüche 20, Vers 24, dort steht, vom Herrn hängen die Schritte des Mannes ab. Was versteht der Mensch von seinem Weg? Und so gibt es noch weitere Bibelstellen, die darüber sprechen, dass alles zu Gottes Ehre gemacht worden ist. Dass alles Bestand hat in Christus. Und es geht nicht nur um einen Führer Israels oder um die großen Männer der Geschichte, die Gott vorherbestimmt hat und einsetzt, wie zum Beispiel den Apostel Paulus. Die Vorherbestimmung Gottes hat nichts nur was mit den Führern und diesen Menschen zu tun, sondern sie geht oder es handelt sich oder wird auf jeden Menschen angewandt. Diese Wahrheit gilt jedem Menschen. Und diese Wahrheit von der Vorherbestimmung sollte dir als Christ ein Trost sein. Zu wissen, dass die Leiden, die du gerade durchmachst, von Gott gewollt sind, damit du bei ihm Trost findest. Dass die Armut, die du gerade lebst, Gott für dich so geplant hat, damit du Reichtum in ihm allein findest. Die Enttäuschung, die du erlebt hast, dir helfen, dein Vertrauen allein in Christus zu legen. Dass die Schwachheit, in der du dich gerade befindest, dich zu Christus führt, der dir Kraft gibt in deiner Schwachheit. An deinen schlimmsten Tagen, in deinen schwierigsten und schwächsten Momenten sieht dich Gott und erhält dich und erhält seine Hand über dir. Und führt seinen Plan mit dir aus. Es ist dieser Gott der Bibel, der für dich sorgt. Und so gibt es keine Zufälle in deinem Leben. Alles ist von Gott gewollt, damit du in deiner Heiligung wächst, um Christus ähnlicher zu werden. Und ist das nicht eine schöne Wahrheit über die Vorsehung Gottes? Schöpfe Trost daraus und halte fest an diese Wahrheit, denn das Wort Gottes spricht darüber. In den weiteren Versen, Kapitel 9, da lesen wir, dass die Eselin gefunden worden sind. Das Mahl wurde vorbereitet für Saul und es wird ausgeführt, um ihn nach der Vorsehung Gottes zum Fürsten zu machen. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, dass Gott auch seine Zusicherung gibt, dass alles sein Plan ist. Er gibt den Verheißungen, das ist der zweite Punkt, den wir uns anschauen, die Zusicherungen. Und das sind die ersten 9 Verse in Kapitel 10, die wir sehen. Die Zusicherung. In Kapitel 10, Vers 1, da steht, da nahm Samuel die Ölflasche und goss sie auf sein Haupt und küsste ihn und sprach, hat dich nicht der Herr zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt? In diesem ersten Vers soll ganz klar gemacht werden, dass es nicht an Saul lag, dass er jetzt Fürst über das Volk Gottes ist. Er war ein Mann nach dem Herzen der Menschen, aber es war trotzdem noch Gottes Plan, dass Saul als Fürst oder als König über sein Volk, über das Volk Gottes regiert. Saul war schön und er war groß. Aber ganz ehrlich, das ist das Einzige an ihm, was wir sehen in der Geschichte. Er als Erbe von Kis konnte die Eselin nicht finden. Er kannte Samuel, den Propheten, nicht. Er wusste noch nicht mal, wo er wohnt, in welcher Stadt er ist. Und auch die Abstammung von Saul deutet nicht darauf hin, dass er sich irgendwie besonders für diesen Posten hervorgehoben hat. Er war ein Benjaminiter, einer von den kleinsten Stämmen, sagt er. Und wenn du in Richter gehst und die letzten Kapitel liest, dann weißt du, warum es einer der kleinsten Stämme ist. Das Volk Benjamin hat mit einem anderen Volk eine Schandtat begangen und eine Frau vergewaltigt. Und so wurden alle anderen Stämme mit eingeschaltet, um gegen Benjamin in den Krieg zu ziehen. Und am Ende von Richter lesen wir, dass der größte Teil vom Stamm der Benjaminiter ausgelöscht worden ist. Und deswegen ist er einer der kleinsten Stämme, von dem Saul auch abstammt. Doch Gott hat alles vorherbestimmt. Und nicht nur das, er führt es auch aus. Und er gibt uns seine Verheißung, dass er es ausführt. Er sichert uns zu, dass genau das, was passiert, sein Willen ist. Alles, was Samuel dem Saul sagt, was ihm passieren will, soll ihm zum Zeichen sein. Und diese detaillierte Beschreibung, wen er alles trifft, was er trifft, was sie dabei haben, das sollte nicht uns den Kopf zerbrechen machen, was es alles bedeuten könnte. Es dient einfach nur so eine detaillierte Prophezeiung. Und dann trifft alles ganz genau ein. Es ist das Wort Gottes. Denn das Wort Samuel, das er zu Saul spricht, und wir haben es schon gelesen in 1. Samuel 3, Vers 9, dass keins der Worte Samuels auf den Boden fällt, was bedeutet, dass es nicht eintrifft. Das ist nicht, weil es Samuels Wort ist, sondern das ist, weil es Gottes Wort ist, das Samuel spricht. Und das ist genau das, was auch hier eintrifft. Und in Vers 9 von diesem Abschnitt aus Kapitel 10 lesen wir: Und es geschah, als er sich umwandte, um von Samuel wegzugehen, da verwandelte Gott sein Herz und alle diese Zeichen trafen an jenem Tag ein. Es ist also nicht einfach nur so, dass Gott alles vorherbestimmt hat und ausführt, sondern Gott gibt eben auch sein Wort, seine Zusicherung, dass es sein Wille ist und dass es passiert. Und er sagt auch, warum, und zwar zu seiner Ehre passiert es. Natürlich ist es nicht mehr genau so wie zur Zeit des Alten Testaments, dass wir eine Prophezeiung bekommen, wie es eben bei Saul war. Es war eine ganz spezielle und genaue Prophezeiung, damit eben Saul erkennt, dass es Gott sein Wille war. Doch das heißt nicht, dass wir als Kinder Gottes keine Verheißungen mehr haben, dass Gott nicht mehr zu uns spricht. Wir haben seine Heilige Schrift. Und lasst uns gemeinsam darüber nachdenken, welche Verheißungen du als Christ in der Bibel hast. Welche Zusicherung hat Gott dir gegeben? Viele denken wahrscheinlich an Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten wirken. Eine Verheißung, dass uns alles zum Guten wirkt. Oder Johannes 1, Vers 16. Und aus seiner Fülle, aus der Fülle Christi, haben wir alle empfangen Gnade um Gnade. Das ist eine Verheißung. In Christus haben wir alles empfangen. Epheser 1, Vers 4. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Das ist eine Zusicherung von Gott. Oder Philipper 1, Vers 6, wo der Apostel Paulus schreibt, dass er davon überzeugt ist, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Das ist eine Verheißung, an die du dich festhalten kannst. Und es gibt noch viele weitere Bibelstellen, in denen wir Gottes Zusicherung bekommen, dass alles nach seinem Willen passiert. Und dass es uns zum Besten dient. Natürlich gibt es schwierige Situationen in deinem Leben. Und dann ist es schwierig, den Willen Gottes darin zu sehen. Und dann fragst du dich vielleicht auch, ist Gott noch in Kontrolle? Ja, manche Dinge, die dir zustoßen, sind im ersten Moment unerklärlich oder unbegreiflich. Doch du darfst wissen, als ein Kind Gottes, er sorgt für dich, um dich Christusähnlicher zu machen. Du erlebst verschiedene Situationen in deinem Leben, die du vielleicht am Anfang nicht verstehst. Doch wenn du mal zurückblickst und dein Leben betrachtest, dann siehst du, wie wunderbar dich Gott geführt hat. Auch wenn in deinem Leben es Phasen gab, die schmerzhaft für dich waren. Wir als Eltern haben meistens einen besseren Überblick über die Situationen mit unseren Kindern. Wenn zum Beispiel unsere Kinder mit Stöcken spielen, dann sehen wir als Eltern, dass die Emotionen bei den Kindern zunehmen. Sie freuen sich immer mehr, werden waghalsiger, unvorsichtiger mit den Stöcken. Und das sehen wir als Eltern und dann sagen wir zu ihm, leg die Stöcke weg. Und wir verbieten ihnen, mit den Stöcken zu spielen, bevor sie sich nämlich irgendwie was mit den Stöcken antun. Der eine dem anderen vielleicht böse erwischt am Kopf oder sonst wo. Doch was ist die Reaktion unserer Kinder darauf? Sie sind beleidigt. Sie denken, unsere Eltern gönnen uns den Spaß nicht. Sie wollen nicht, dass wir uns freuen. In diesem Moment verstehen sie nicht, dass wir sie vor etwas bewahren möchten. Natürlich ist es so, als Eltern, wir können nicht voraussehen, dass tatsächlich etwas passieren wird. Wie viel mehr sollten wir als Kinder Gottes dankbar sein, dass Gott alles nach seinem Plan ausführt, dass er alles vorherbestimmt hat, dass er uns seine Liebe darin offenbart, eben auch in Dingen oder in Situationen, in denen es uns gerade nicht gut geht, in denen wir leiden. Lass dich ermutigen und trösten durch das Wort Gottes, durch diese Geschichte von der Vorherbestimmung Gottes. Das neue Herz, das hier erwähnt wird, das Saul bekommt, ist nicht das gleiche neue Herz, wie sie Gott den Menschen gibt, die an ihn glauben. Es ist das neue Herz, um eine Aufgabe auszuführen. Wir sehen auch noch einen weiteren Verweis im Alten Testament, dass Gott einer bestimmten Person, einem Mann mit seinem Heiligen Geist salbt, damit er fähig ist, die Aufgabe auszuführen an der Stiftshütte und etwas zu fertigen. Und genau das ist auch hier diese Geschichte. Und Derek Thomas, ein Prediger, sagte zu diesem Versen, ich möchte ihn zitieren, jetzt macht nicht zu viel daraus, lies nicht, dass Saul bekehrt ist, denn das ist nicht die Sprache und das ist nicht die Absicht von diesem Vers. Der Geist kommt auf ihn, um ihn zu befähigen, bestimmte Handlungen auszuführen. Es ist keine Erklärung, dass Saul sich bekehrt hat. Das ist nicht die Absicht dieser Passage. Der Geist wird über ihn kommen, um ihn zu befähigen, der König zu sein, um den Israel gebeten hat. Soweit das Zitat von Derek Thomas. Gott hat aber nicht nur alles vorherbestimmt und Gott hat auch nicht nur seine Verheißungen, seine Zusicherungen, seinem Wort uns gegeben, sondern wir kommen zum dritten und letzten Punkt. Gott rüstet uns auch zu, nach seinem Willen zu leben. Und das ist der dritte Punkt, die Zurüstung. Und das sind die Verse 10 bis 16. Vielleicht hast du das Sprichwort schon mal gehört. Ist Saul jetzt unter Propheten? Natürlich, wir haben es gerade gelesen. Aber ich habe das Sprichwort noch nie gehört. Was aber interessant ist, oder was ich interessant finde, dass wenn du mit Menschen unterwegs bist, ob auf der Arbeit oder in der Schule, dass sie keine Christen sind und sich trotzdem biblischer Zitate bedienen. Und dann frage ich mich manchmal, wenn sie diese biblischen Zitate erwähnen, ob weiß derjenige eigentlich, woher er gerade zitiert? Zum Beispiel habe ich vor kurzem gehört, ein Prophet ist nirgendwo so verachtet als in seinem eigenen Land. Weiß derjenige, was für ein Zitat es ist oder woher das Zitat kommt, wo sein Ursprung zu finden ist. Das Sprichwort, das hier benutzt wird, ist Saul jetzt unter den Propheten, sollte als Erstaunen über eine Situation gelten, mit der man nicht gerechnet hatte. Ja, zum Beispiel, ihr Kinder, ihr habt bestimmt, ja, ich weiß nicht, ob ihr es habt, aber ihr habt Klassenkameraden und vielleicht gibt es einen Schüler oder eine Schülerin, die immer nur schlechte Noten kriegt. Nehmen wir an Mathe. Die Person bekommt immer nur Vierer, und vielleicht auch Fünfer. Und dann kriegt es einen Test zurück. Es ist eine Eins, eine glatte Eins. Es ist etwas eingetreten, von dem keiner gedacht hat, dass es passiert. Ja, und dann kannst du dieses Sprichwort verwenden. Ist Saul auch unter den Propheten, jetzt nicht im bösen Sinne, dass er es tut, aber um zu verstehen, wie man es verwenden kann. Ist Saul jetzt auch unter den Propheten? Denn weder die Abstammung von Saul, noch die Position, noch sein Ursprung oder seine Familie oder sein Vater schließen darauf, dass Saul von der Prophetenfamilie abstammt oder als Prophet geboren worden war. Es ist etwas eingetreten, was vorher noch nie so da war, um deutlich zu machen, es ist das Werk Gottes. Das ist, was Gott in Saul gemacht hat. Er hat ihn zugerüstet, um die Aufgabe als Fürst von Israel auszuführen. Und vielleicht kennst du das Zitat, und ich möchte, vielleicht kennst du das Zitat, Gott befiehlt, was du willst, und gib, was du befiehlst. Gott befiehl, was du willst und gib, was du befiehlst. Das ist ein Zitat von Augustinus. Und ich denke, dieses Zitat bringt diesen letzten Abschnitt von seinem Predigtext gut auf den Punkt. Saul hat eine Aufgabe von Gott bekommen. Samuel hat Saul die Aufgabe gegeben, als Fürst über Israel zu sein und es auszuführen. Und Gott rüstet eben Saul durch dieses neue Herz, nicht als Zeichen der Bekehrung, sondern als Zeichen zur Vorbereitung auf die Aufgabe, gibt ihm dieses neue Herz und führt die Situation ein, dass Saul prophezeit. Etwas Erstaunliches ist hervorgetreten oder vorgekommen. Warum Saul nicht seinem Onkel sagt, wegen dem Ganzen, was er erlebt hatte, das kann man jetzt nicht genau richtig sagen. Viele Ausleger zerbrechen sich da noch den Kopf darüber, über diese Verse 14 bis 16. Manche sagen, dass Saul noch nicht bereit war, als König zu regieren. Andere sagen, dass Saul ein Zeichen oder es soll ein Zeichen der Demut sein, dass er noch nichts gesagt hat. Er wollte noch kein großes Aufsehen erheben und sich erstmal demütigen. Und wieder andere sagen, und ich denke, das ist die beste Erklärung, dass weil diese Salbung, die Samuel mit Saul vollbracht hatte, so geheim war, dass er warten sollte, bis der richtige Zeitpunkt kommt, um es öffentlich dem Volk Gottes zu bekennen oder zu zeigen, dass er der Fürst über das Volk ist. Doch lasst uns nicht von dem Hauptgedanken durch diese Überlegungen abbringen. In dieser Geschichte geht es um die Vorherbestimmung und Ausführung des Willen Gottes. Das ist es, warum wir diese Geschichte in Samuel 1, Vers 9 bis 10, Vers 16 haben. Saul, ein König oder ein Fürst in diesem Abschnitt, dessen Aufgabe es am Anfang war, diese Eselinnen zu suchen, versagte und war nicht in der Lage, diese Aufgabe auszuführen. Wir lesen später, dass er öffentlich gesalbt wird und damit wird Saul der allererste menschliche König in Israel. Doch wir wissen, dass er nicht der letzte König war. Denn trotz all der beeindruckenden Qualifikationen war Saul einfach nicht in der Lage, ein wahrer König für das Volk Gottes zu sein. Während Saul mit seiner Schönheit und seiner Größe Israel beeindruckte, verdeckte er seine Inkompetenz damit. Doch wir lesen in der Bibel von einem anderen König, der erschien. Und zwar dem König aller Könige, Jesus. Er kam in einer Demut und seine Göttlichkeit und Majestät und seine Macht waren verborgen. Und dieser Jesus, dieser König Jesus, hat auch eine Geschichte mit einem Esel. Er kam mit einem Esel geritten nach Jerusalem. Jeder König, und damit meine ich auch dich selbst, denn wir machen uns zum König, wenn wir unseren Willen ausführen wollen, wird dich enttäuschen, wenn du dein Vertrauen in diese Könige legst oder in Menschen legst. Doch Jesus, der wahre König, gab sein Leben hin, um die Strafe für unsere Sünden zu bezahlen. Gott befähigt uns durch seinen Heiligen Geist, nach seinem Willen zu leben und seinem Willen zu gehorchen, und seinem Wort zu vertrauen. In der Gerechtigkeit, die wir durch Jesus haben, das durch den Glauben, befähigt uns der Geist Gottes, uns nach seinem Wort eben zu leben und ermutigt uns auch in schwierigen Situationen zu wissen, dass es alles nach der Vorherbestimmung, nach dem Willen Gottes eintreffen wird, was er festgesetzt hat. Lasst uns aus dieser Wahrheit Trost schöpfen und Mut schöpfen in jeder Situation. Lasst uns gemeinsam Gott für diese Lehre der Vorherbestimmung preisen. Und ich möchte mit dem Bibelversen aus Römer 8, Vers 28 bis 32 schließen. Römer 8, Vers 28 bis 32. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Vers 32, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Und das hat er getan in Jesus Christus. Amen. Großer und heiliger Gott, wir danken dir für dein Wort, für die Geschichte, die wir heute betrachtet haben in 1. Samuel 9. Es soll nicht einfach nur eine Geschichte sein, damit wir sie kennen, sondern eine Geschichte, dass wir verstehen, dass du alles vorherbestimmt hast. Es hat begonnen, dass Saul nach den Eseln gesucht hat und zu Samuel gekommen ist. Und durch verschiedene Zufälle schien es so, dass es dazu gekommen ist. Doch wir wissen, dass du alles vorherbestimmt hast, dass du Saul zu Samuel geschickt hast, um dem Volk den König zu geben, nach dem sie erbeten haben. Vater, wir bitten dich, dass wir nicht auch so sind und nach Königen und Herrschern bitten, die auf menschliche Weise regieren, sondern helfe du uns, auf Christus zu blicken, den einzig wahren König. Helfe du uns, daraus Trost zu schöpfen, dass in unseren schwierigsten Momenten, in unserer Trauer, in unserer Armut, in unserer Schwachheit, wir bei dir Reichtum, Kraft und Trost finden. Wir danken dir für deine Wahrheit, für die Wahrheit deines Wortes und dass du heute zu uns gesprochen hast. Amen.